Eine erschütternde Unkenntnis gibt es unter Christen über das Werk des Heiligen Geistes. Ich freue mich, dass Sie heute am letzten Tag der Allianzgebetswoche, wo das Thema des Heiligen Geistes uns immer begleitet, auch heute Morgen im Gottesdienst da sind. Und ich will Sie grüßen mit einem Wort aus dem Kapitel, wo Paulus so viel Wunderbares und Tröstliches über die Wirkungen des Heiligen Geistes schreibt, aus Römer 8, da heißt es: Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Zweimal wird es erwähnt, die Auferweckung Jesu. Zweimal wird erwähnt, dass der Geist Gottes in uns Wohnung machen will und in der gleichen Wirkung uns lebendig machen will. Was der Geist Gottes tut, ist, dass er zuerst einmal unser Denken erleuchtet, dass wir überhaupt glauben können. Wir wollen zuerst dieses Lied singen, wo das angesprochen wird, das Lied 50 von Johann Heermann, O Jesu Christe, wahres Licht, 50. Wir wollen alle 6 Verse singen vom Lied 50. Wir wollen beten. Herr, du bist das Licht, das alle Welt erleuchtet. Und bei uns ist es oft so dunkel und so finster.
Und dann sind immer wieder da die Zweifel und die Anfechtungen und die Fragen. Und da möchten wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist über dein Wort uns heute fröhlich und gewiss machst. Das hast du durch die Jahrhunderte hindurch getan und immer wieder Menschen zum Erkennen der Wahrheit geführt. Und wir können das gar nicht anders. Unsere Vernunft reicht nicht aus, um dich zu erkennen. Unser Wissen ist nur Stückwerk. Aber du hast versprochen, wo wir dich bitten, willst du als doch barmherzige Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gib uns heute deinen Geist, damit wir dich erkennen, den Heiland, den Retter, deine Macht, deinen Frieden, deine Liebe und dass wir fröhlich werden in dir. Wir wollen jetzt vor dir alles ausbreiten, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Dafür danken wir dir, dass dein Geist Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Amen. Nun haben wir heute keinen Chor, aber sie sind ja schließlich auch ein Chor. Jetzt singen wir miteinander zwei Lieder aus unserem roten Liedheft. Zuerst ein Loblied, Lob meine Seele, den Herrn, Nummer 128. Und singen sie fröhlich mit. Als ein Lobpreis unserem Herrn.
Meine Seele.
Haben viele offenbar noch gar nicht mitgesungen. Haben Sie es gefunden? 128. Jetzt singen wir noch mal kräftig mit den ersten Vers.
Thank you.
Immer wieder beim Psalm 103, den wir gerade gesungen haben, ist es ja auch für manche eine Frage, wie ist denn das mit der Heilung von der Krankheit und der Not? Ja, das ist so schön, dass Jesus uns auch von dem Druck der Lasten frei macht. Auch wenn wir oft bis an unser Lebensende solche Packen mittragen müssen, die der Herr uns auferlegt. Und ich will Ihnen jetzt lesen aus der Prophetie des Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 bis 3. Das sind die Verse, die Jesus in der Synagoge von Nazareth lesen ließ und sie ganz bewusst als erfüllt in ihm bezeichnet, von der Freiheit, die er schenkt, gerade den Gebundenen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Das ist immer eine Hilfe, wenn man auch weiß, der Heilige Geist ist der Geist, der in Jesus wohnt, wo Jesus nun gegenwärtig in mir wohnt. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und los sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn, ihm zum Preise. Dann singen wir nochmal ein Lied aus unserem Liederheft Nummer 49. Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. 49. Wer das nicht kennt, soll sich nicht schrecken lassen. Wir probieren mal den ersten Vers. Noch bei einigen nicht bekannt, aber jetzt probieren wir nochmal den ersten. Wir haben leider keine Noten, aber es ist eine recht einfache Melodie. Das waren nur die Lieder für die fehlenden Chöre, die singen ja heute Abend in der Abschluss der Allianzgebetswoche. Wir singen jetzt aus unserem Gesangbuch noch von dem Lied zum Erscheinungsfest Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. 53, die Verse 6, 7 und 8 vom Lied, 53, die letzten drei Verse. gibt ja ein Wort Jesu von dieser Quelle, von der man sich richtig satt trinken soll, wer Durst hat, soll nehmen. Da sagte ja Jesus ausdrücklich von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben, von seinem Heiligen Geist. Und ich verstehe nicht, wie da noch Unkenntnis sein kann. Nun haben wir heute als Predigtext Abschnitt, der an den letzten Sonntag anschließt, nämlich 1. Korinther 2, Vers 1 bis 10. Wir haben ja schon am letzten Sonntag Einblick bekommen, wie Paulus bei der Gründung der Gemeinde in Korinth gewirkt hat. Und nun erzählt er noch ein bisschen mehr, wie das damals so zuging. 1. Korinther 2, Verse 1 bis 10. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten, das ist also mit der Rhetorik, und mit hoher Weisheit, das ist die Philosophie, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich habe leider noch nie den Mut gehabt wie Paulus, gar nichts anderes zu wissen in ihrer Mitte. Aber es wäre sicher wieder gut, wir wären so auf die Mitte ausgerichtet. Nichts anderes zu wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in großem Zittern. Also haben sie sich den Apostel Paulus bestimmt nicht vorgestellt. In ihrem Kopf ist er immer noch ein Held. Ein Heros, so ein ganz gewaltiger Übermensch. In Furcht, Schwachheit und großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart. Durch seinen Geist, denn der Geist, also der Heilige Geist, erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Nach der Statistik der Vereinten Nationen ist das ärmste Land der Welt jenes Land im Südosten Afrikas, Mosambik. Weniger als 1% des Bruttosozialproduktes, das wir in der Bundesrepublik haben, wird dort pro Kopf der Bevölkerung erarbeitet. Und man kann sich, ich habe Ihnen wenig erzählt, man kann sich von der Armut und dem Elend in solch einem Land eigentlich keine richtigen Vorstellungen machen. Wenn die Straßen vermint sind und die Brücken über den Sambesi und über die anderen Flüsse alle gesprengt sind, ganz oben in dem verlassenen Norden, über 2000 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, da ist ein namenloser Flüchtling hinübergegangen, um sein Leben zu retten nach Malawi, und hat irgendwo, man weiß nicht einmal, wo das war, hat er irgendwo etwas aufgeschnappt von Jesus. Er war im Ahnenkult, im Aberglauben, in der Zauberei gefangen. Und das Wenige, was er gehört hat, hat in ihm solch einen Glauben gewirkt, dass er zurückging in dieses Land, das vom 28-jährigen Bürgerkrieg so verwüstet war. Und er von Dorf zu Dorf zog. Und wo er hinkam, hat es nach kürzester Zeit eine Glaubenserweckung gegeben. Tausende und Abertausende kamen zum Glauben an Jesus Christus, wurden fest überzeugt. Und das geschah alles, ohne dass es Kirchen gab oder Pfarrer oder Taufen. Es gab nicht einmal irgendjemand, der diese Leute unterwiesen hätte in christlicher Glaubenslehre. Und für uns ist das immer wieder bestürzend, weil wir uns doch bemühen mit allen möglichen und unmöglichen Künsten, wie wir das Evangelium verstehbar machen können. Wir haben doch lauter solche Leute in unserer Umgebung, die es nicht verstehen. Ja, und was liegt das jetzt? Dazu müssen Sie wissen, dass das, was dort im Norden von Mosambik geschehen ist, zur gleichen Zeit in vielen Teilen der Welt passiert. Etwa heute in der Mongolei, in Burma, in China oder in vielen Stellen tupfengleich. Aber auch bei uns. Ich freue mich, dass wir am nächsten Samstag einen Bericht haben von einem Jugendmitarbeiter aus unserer Mitte in einer modern gemachten Dia-Serie, wie das bei einem Menschen geht, der ganz weg von Gott lebt und plötzlich ergriffen wird. Und so war es ja auch durch die Jahrhunderte hindurch, dass das immer und immer wieder geschah. Und an was liegt das? Was war das Besondere? Was war denn das, was hier geschah? Uns aber, sagt Paulus, hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Wenn Sie das noch ein bisschen weiterlesen, da stehen noch ganz viele wichtige Beobachtungen drin zu diesem Gesamtthema, dass man ohne den Heiligen Geist überhaupt nichts von Gott verstehen kann. Da stößt man sich daran, da läuft die Vernunft Sturm, man ärgert sich, man muss das ablehnen, es bleiben nur Zweifel. Also auf den Geist Gottes kommt es, auf den Heiligen Geist. Und wenn der da ist, dann gibt es Wirkung. Ja, den Heiligen Geist, den kann man nicht verfügen. Das hängt auch nicht an der Amtstracht oder an Titeln oder an irgendwelchen Weihen, sondern darum kann man bloß beten. Das ist die alleinige Verfügung des Herrn, wo und wann er seinen Geist gibt. Bei uns herrschen ja ganz andere Vorstellungen, wie Menschen zum Glauben kommen. Darf ich Sie mal kurz erwähnen? Also ich höre immer wieder, dass Leute sagen, wenn die Christen alle eins wären, dann würde die Welt glauben. Das ist doch falsch. Die Christen waren noch nie eins. Schon in der Urchristenheit waren sie zerstritten. Der Heilige Geist wirkt auch in einer zerstrittenen Christenheit, zum Glück. Andere sagen, also ich bin überzeugt, dass ich in meiner Familie andere auch zum Glauben führen könnte, wenn ich besser wäre, wenn ich meine Fehler besiegt hätte, wenn ich ein besseres Vorbild wäre. Stimmt doch nicht. Es haben zu allen Zeiten sündige Menschen mit vielen Fehlern in ganzer Schwachheit verkündigt und der Heilige Geist hat dennoch gewirkt und hat sich über all die Widerstände hinweggesetzt, sogar über Schwäche, Fehler, auch durch ganze Mängel hindurch hat er kraftvoll gewirkt. Und es ist ja schließlich auch die Zusage Jesu uns gegeben, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich will zuerst einmal darüber reden, dass die Kraft des Heiligen Geistes eine übermenschliche Kraft ist. Eine übermenschliche Kraft. In unserem Land gibt es ja viele Burgen, die liebe ich. Ob das der Hohentwiel ist oder der Hohenneuffen. Als Bub bin ich gerne hindurchgegangen durch die Kasematten und habe mir immer vorgestellt, wie ich meine bösen Kameraden, die mich so ärgern, dort drin am liebsten schmoren lassen würde. Hinter diesen dicken Mauern. Und da habe ich mir vorgestellt, wie hier die Ritter aus- und eingingen und die Zugbrücke hochgezogen wurde. Wir leben ja dem lebendigen Gott gegenüber in so einer Festung, in solch einer Burg. Wir haben nichts gegen Gott. Och, niemand hat was gegen Gott. Aber wir sind abgeschirmt. Wir sind unerreichbar für Gott. Wir lassen ihn nicht an uns heran. Aber hinter diesen dicken Mauern unseres trotzigen Herzens, da lebt ja nicht ein stolzer Ritter. Jetzt müssen Sie mal prüfen, wie das bei Ihnen ist. sondern da lebt ein ganz unsicherer Mensch, ein ängstlicher Mensch, ein Mensch, der sehr wohl um all seine Fehler und Mängel weiß. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns so in einer Festung einigeln und Gott nicht hereinlassen in unser Leben. Ich mache immer wieder die Beobachtung bei Gesprächen, irgendwo, man spricht so, können Sie sich mal ausprobieren und sagen, was ist mit dir los, du siehst ja heute so schlecht aus. Und dann sagt Ihnen vielleicht jemand, ja, es ist komisch, ich weiß auch nicht, ich nehme immer Schlaftabletten und ich kann trotzdem nicht schlafen, ich habe schon meinen Blutdruck untersuchen lassen, ist auch in Ordnung, aber nachts, da wälze ich mich von einer Seite in die andere und wenn die Atmosphäre stimmt und der andere zu Ihnen Vertrauen hat, vielleicht erzählt Ihnen einer mal was, was viele unserer Zeitgenossen heute bewegt, dass durch irgendein äußeres Ereignis die Todesangst einbefällt. Was wird, wenn die Schmerzen, die ich da fühle, bösartig sind? Oder was wird überhaupt sein, wenn ich alt werde und pflegebedürftig und dann kann man nicht mehr schlafen? Und auf einmal wird das sichtbar, dass die Angst da. Und jetzt reden sie und sagen, du musst doch keine Angst haben. Ist doch Jesus da, der Sieger über den Tod, dem darfst doch du vertrauen. Und der andere guckt sie ungläubig an und sagt, ich verstehe das nicht. Das lässt mich ganz kalt. Und da spüren sie, ich komme einfach nicht in diese Festung hinein. Ich komme nicht durch diese Mauern hindurch. Ich erreiche das Herz eines Menschen nicht. Und was soll ich denn machen? Ich bin so froh, dass Gott ein Mittel hat, um durch diese Mauern hindurchzudringen, hinter denen wir uns oft einigeln. Und ich bin davon überzeugt, dass alle Menschen, die um uns her leben, auch die Menschen, die von Gott so offenkundig nichts wissen wollen, letztlich ein großes Heimweh, eine Sehnsucht nach Gott haben, die mit ihren Lebensnöten nicht mehr fertig werden. Und da ist so wichtig, dass der Geist Gottes jetzt wirken kann und in diesen Menschen, ja, das aufdeckt auf einmal. Jeder von uns ist auch durch seine Ausbildung überhaupt nicht besser in der Lage, das zu übersetzen oder zu einem Menschen hinzutragen. Das kann ganz allein nur der Heilige Geist, der Geist Gottes tun. Und Paulus erzählt es nochmal, wie es bei ihm war in Korinth und sagt, ich habe es auch nicht probiert mit der großen Rhetorik und mit dem glanzvollen Sprechen, sondern ich habe es ganz schlicht so gemacht, ich habe es einfach so ehrlich, lebensnah gesagt, wie es ist. Sie genieren sich immer so, dass ihren Freunden so unbekümmert, so ungeniert sagen, so habe ich es erlebt und so ist das mit Gott. Und das müssen Sie dann schon dem Heiligen Geist überlassen, dass er das vollends wirkt. Ich weiß nicht, warum in der christlichen Gemeinde immer wieder so ein Starkult getrieben wird, dass man meint, es gibt eben besonders begnadete Prediger, die haben es besser gekonnt. Und das waren eben solche, die haben das ganz gewandt. Die Formulierung war vielleicht besonders, die ging besonders unter die Haut oder die Beispiele, die gebraucht haben. Ist das bei uns nicht wichtig, wo wir den Namen Ludwig Hofackers tragen, dass wir wissen, das war ein Mensch, der so von der Krankheit gezeichnet war, dass er nicht einmal mehr laut reden konnte. Und wenn Sie die Predigten lesen, sagen Sie, das ist ja bloß biblisch. Ja, das ist. Aber der Geist Gottes hat dadurch gewirkt. Und das, was interessant ist, es ist immer der Punkt, der angesprochen wird, den Paulus auch in seinen Predigten immer wollte. Er hat gar nicht versucht, Gott zu beweisen oder zu erklären oder irgendetwas entschuldigend versucht, mit der Philosophie der Griechen zu übersetzen. Er hat gesagt, ich mache es ganz einfach. Ich rede nur von dem einen, dass Jesus für meine Schuld ans Kreuz ging. Ihn hat es überhaupt nicht bekümmert, dass die Leute sich doch gar nicht für Schuld interessiert haben. Meinen Sie, die Griechen hätten über Schuld überhaupt je nachgedacht? Und er hat gewusst, das ist das erste Problem, das in einem Menschenleben vorhanden ist. Schuld. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen und habe gesagt, du, wie kann man denn das übersetzen und wie kann man das denn sagen? Sagt er, du, ich habe neulich die Sendung angeschaut im Fernsehen, irgendwo im Kabel kommt das, vergib mir.
Und sagt, da kommen Leute nach 20 Jahren wegen ganz läppischer Dinge und die finden keinen Frieden über einem Streit, der damals mit Freunden sich zugetragen hat. Jetzt suchen sie jedes Mittel, um die alte Sache einzurenken. Wir als Christen müssen es doch wissen. Das ist der Punkt, wo der Heilige Geist Menschen im Gewissen anspricht und wo er wirkt. Es war doch immer so, lesen Sie doch die Geschichten des Neuen Testaments. Wo hat Gottes Geist Erleuchtung geschenkt? Da, wo ich mich panzere und sage, in meiner Burg, ich bin recht, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin auch nicht anders als die anderen Menschen. Und dahinter, hinter den Mauern ist die Not, mit der man nicht fertig wird. Und da kommen die Ängste her, weil man immer weiß, eines Tages wird es aufgedeckt, wer du wirklich bist. Und man kriegt keinen Frieden, weil man keine Vergebung hat. Also das ist die Kraft, eine übermenschliche Kraft. Also sie liegt nicht in Philosophie und in Redekunst und auch nicht in der Persönlichkeit, die einen überzeugt. Jetzt muss ich das noch ein bisschen näher erklären. Es ist eine Kraft, die ein ganzes Menschenleben verändern kann. Ich bin immer wieder etwas traurig, wenn ich beobachte, dass in unserer Zeit heute viele Christen die Wirkungen des Heiligen Geistes hauptsächlich in übernatürlichen Ereignissen suchen. Einfach deshalb, wir können in dieser Weltzeit Engel nicht sehen. Wir können überhaupt Übernatürliches nicht erkennen. Wir können nur Irdisches erkennen. Und nur der Heilige Geist lässt uns das Wort erkennen. Wir können von der Welt Gottes eben mit unseren Sinnesorganen nichts Übernatürliches erkennen. Und darum bleiben auch die Erlebnisse oft für andere kritische Menschen sehr zweifelhaft, die wir dann ihnen vorführen. Wir können nicht Übernatürliches heute in dieser Welt präsentieren. Mir genügt auch das Natürliche, dass der Geist Gottes wirkt. Und ich finde, das ist sogar noch viel größer als das Übernatürliche. Nochmal eine Vorbemerkung. Es ist auch heute so eine Sehnsucht, den Geist Gottes im Seelischen zu erleben. Ach, Sie wissen doch selber, wie es mit Ihrer Seele ist. Die ist himmelhoch jauchzend, wieder zu Tode betrübt. Bleiben Sie doch mal von den Seelenspannungen weg und bleiben Sie bei den handfesten Realitäten Ihres Lebens. Das ist die Nüchternheit. Und dann erleben Sie, was der Geist Gottes kann. Indem er nämlich Menschen total verändert. Ja, wie? Schauen Sie doch die erste Christengemeinde an. Sie waren zusammen ein Herz und eine Seele. Das kann der Heilige Geist machen. Das ist doch größer als jedes übernatürliche Wunder. Größer als wenn jetzt Blitz und Donner vom Himmel runterfiele. Dass Menschen aus ihrer bösen Art herausgelöst werden, dass zerstrittene Familien geheilt werden, dass Menschen, die gewohnt waren, das Böse zu tun und von ihren Süchten nicht freikamen, freikamen durch die Kraft des Geistes Gottes. So wie Paulus sagt, so wie Christus lebendig gemacht wurde in der Auferweckung, so sollen sterbliche Menschen lebendig werden, für Gott etwas zu wirken. Das ist gewaltig. Heute Morgen hat das Stadtradio ein Interview gemacht beim Jugendmissionstag. War gut, dass sie gefragt haben, erste Frage, wollen Sie eigentlich Heiden bekehren? Da man sagen kann, ja, ist das Allertollste, was es gibt. Das brauchen wir doch alle. Dass Gott uns total herumdreht. Dass wir ein umgedrehter Handschuh werden. Dass die Frau sagt, Mann, ich kenne dich gar nicht mehr, du bist völlig anders. Und die Kinder und die Eltern und in der Schule und überall. Dass wir andere Menschen sind, einen neuen Geist in uns haben. Dass Liebe uns treibt und Liebe uns erfüllt. Das ist doch das Entscheidende. Und darum ist es ja so gut, dass Gott nicht irgendwelche drohenden Appelle nimmt oder Aufrufe oder Schimpfkanonaden, sagt, ihr müsst euch aber bessern, aber so. Das macht er ja gar nicht. Er zeigt uns Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus sagt, ich habe nichts anderes in der Gemeinde gepredigt. Der hat nicht Eheseminare abgehalten. Aber nachdem er vom Gekreuzigten geredet hat, waren plötzlich Ehen erneuert. Und da waren Familiennöte geheilt. Weil der Geist Gottes Menschen überführt hat in ein neues Wesen hinein. Es dauert bei unserer zähen, alten Art manchmal ein bisschen lang, wochenlang oder auch jahrelang. Eigentlich bis zum Tod tragen wir daran, dass der Geist Gottes uns noch mehr verändern und erneuern kann. Aber das ist die größte Machtwirkung des Geistes Gottes, dass er Menschen macht, Geistesmenschen nennt das das Neue Testament. Ich kann mir keine größeren Wirkungen des Heiligen Geistes vorstellen als dieses. Und es geht noch einmal wie am ersten Schöpfungstag. Da hat Gott dem gerufen, das nichts ist, das es sei. Und jetzt ruft er. Und wie chaotisch ihr Leben sein kann, wie chaotisch ihre Situation ist, Gott kann das ordnen. Und er will das ordnen durch seinen Geist. Oder ein anderes Mal sagt der Paulus, wir glauben, weil die Macht seiner Stärke in uns wirksam wurde. Er war ja so ein Musterexemplar eines Menschen, der Widerstand leistet und nicht unter dem Gekreuzigten glauben will. Der auf seine Vernunft baut und auf seine Theologie, dann hat ihn Gott herumgeholt. Oder dieses Wort, mit dem ich Sie auch am Eingang gegrüßt habe. Wo nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt, in euch wohnt, der wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Da werden alte Menschen, selbst auf dem Leidenslager, von einer jugendhaften Frische erfüllt sein, weil Christi Geist immer ein Geist der Wirksamkeit und der Tätigkeit ist. Jetzt muss ich doch noch zum Schluss noch einmal drauf kommen, warum Paulus immer nur vom Gekreuzigten reden will. In unseren Zeitungen wird jetzt viel von dem Verpackungskünstler Christo gesprochen. Der ist nicht mit Christus verwandt. Ich will auch an diesem Thema nichts zur Kunst sagen. Oh, das wäre ja furchtbar, da wissen Sie viel mehr dafür oder dagegen. So ein heißes Thema wollen wir nicht aufgreifen. Aber der hat ja die Ansicht, dass man den Reichstag in Berlin verpacken soll. Einige Wochen verpackt stehen lassen soll und dann wieder auspacken und dann sei da ein neuer Reichstag da. Nein, Bundestag sei da, gar kein Reichstag mehr. Das ist das Geheimnis. Verpackungskünstler nennt er sich. Ich bin froh, dass Gott kein Verpackungskünstler ist. Gott macht überhaupt nichts, um die größte Nachricht aller Zeiten, sein Evangelium, mit einer Amnestie der Vergebung aller Schuld, nicht ein bisschen besser, so größer herauszustellen, dass die Zeitungen darüber berichten. Das kann der Christo ja wirklich, dass der letzte Mensch noch davon erfährt, nicht? Gott macht das ganz schlicht. Die wichtigste Nachricht aller Zeiten, die alle Menschen angeht, legt er in den Mund fehlsamer Menschen, so wie Sie und ich und so wie damals die Apostel waren. Er wohnt mit seinem Geist in Herzen von Menschen, die schmutzige Gedanken haben, die Böses tun. Gott verpackt das eben nicht. Und auch den Inhalt seiner Predigt, den stellt er gar nicht groß heraus, sondern das ist die anstößige Botschaft, die von den Christen immer wieder auf die Seite gerückt wird, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und nun sagt Paulus, wer es einmal ergriffen hat durch den Heiligen Geist, was der gekreuzigte Jesus bedeutet, der hat die größte Weisheit ergriffen. Aller Weisheit höchste Fülle liegt in Jesus für unsere Schuld gekreuzigt. Und Sie können über die Liebe Gottes diskutieren, wie Sie wollen. Sie werden sie nur finden am Kreuz von Jesus. Und die Weisheit Gottes und sein Erbarmen und seine Gnade, Sie werden alle theologischen Fragen nur letztlich im Kreuz lösen können. Das ist die Antwort auf alles Suchen und auf alle Weisheit und alles, was uns überhaupt bewegen mag. Und jetzt ist doch das wichtig, dass das der Geist Gottes tun will. Vielleicht stellen wir viel zu wenig das immer wieder in die Mitte unseres Redens, unseres Predigens, auch unseres Tröstens. Das ist das Pfand, das Gott gegeben hat. Dadurch redet Gott zu den Menschen auch in unsere Zeit hinein. Dadurch wirkt Gottes Geist mächtig und gewaltig und kraftvoll auch in unseren Tagen. Wir haben ja immer wieder diese Bibelabschnitte jetzt in den Sonntagen nach dem Erscheinungsfest und erinnern uns daran, wie einst diese Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und vor dem Kind niedergefallen sind. War ja geheimnisvoll, wie Gott diese Leute gezogen hat. Nichts anderes zieht heute moderne Menschen als das ganz schlichte Erzählen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er für meine und für ihre Schuld sein Leben geopfert hat. Und das ist das Licht, das leuchtet, das in der Dunkelheit der Welt so hell leuchtet. Das geht mit Ihnen in die Schwierigkeiten, Bedrängnisse, Nöte Ihres Lebens hinein. Wenn Sie diesen Blick des Glaubens haben, wenn das der Geist Gottes Ihnen wirkt, dann können Sie sogar noch in Ihrer Todesstunde fröhlich rufen, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. sind sie auf ewig geborgen und gewiss und fröhlich. Wir können gar nichts anderes tun, als mit unserer Schwachheit, so wie Paulus, reden, damit es alle Welt erfahre. Und damit es alle Menschen wisse. Es gibt eine Antwort Gottes auf alles Suchen. Gottes Erbarmen und seine Liebe für uns dahingegeben. Und sie dürfen das ergreifen. Und sie dürfen mit der Liebe Jesu in all die Aufgaben ihres Lebens wieder hineingehen, die Gott ihnen gestellt hat. Gehen sie in seinem Frieden. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 51, die Verse 4, 5, 6 und 7. Wir singen es nach der Melodie, tut mir auf die schöne Pforte, werde Licht, du Stadt der Heiden. Da singen wir die Verse 4 bis 7. Wir wollen beten. Jesus Christus, du Herr unseres Lebens, von dir haben wir alle Gaben, auch die große Gabe unseres Verstandes und unseres Denkens. Wir wollen dir besonders dafür danken, dass wir so viel begreifen dürfen und erforschen dürfen. Wir haben so oft entdeckt, dass wir deine Geheimnisse, oft auch deine Führung damit nicht verstehen können und noch am wenigsten dich erkennen können. Die Tiefen deines Wesens, deiner Liebe und deines Erbarmens. Und darum müssen wir dich wie Kinder bitten, gib uns die Gabe deines Geistes. Das, was dich erfüllt hat, soll doch uns erfüllen und treiben. Und dann gib doch, dass wir durch deinen Geist dein Wort besser verstehen und dass dein Wort mächtig uns verändern und erneuern kann, dass wir Geistesmenschen werden, Menschen von deinem Geist geformt und geprägt und geschaffen. Du kannst das tun wie einst bei der Erschaffung der Welt.
Und so wollen wir dich auch bitten, dass du uns ein neues Herz gibst. Du hast versprochen, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das brauchen wir, dass unser ganzes Wesen deinem Geist entspricht, dass wir nicht nur reden, sondern auch Täter deines Wortes sind. Und so bitten wir dich jetzt auch für die Aufgaben, in denen wir stehen, für die Menschen, die wir treffen, Herr, wirke du durch deinen Geist, dass wir nicht nur fromme Worte machen, sondern dass du durch unser schlichtes Zeugnis hindurch Leben schaffen kannst, bei Trauernden, bei Verzagten, bei Verzweifelten, bei Schwermütigen. Du kannst durch alle Hindernisse hindurch sprechen und wirken. Und darum bitten wir dich, dass du machtvoll auch in diesen Zeiten wirst, auch durch alle unsere Veranstaltungen und Kreise hindurch, durch all das gepredigte und verkündigte Wort. Gib doch, dass es wieder neues geistliches Leben in unserem Land gibt, durch deinen Heiligen Geist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Wir haben jetzt bloß noch darauf hinzuweisen, heute Abend ist um 18 Uhr der Abschluss der Allianzgebetswoche mit Peter Strauch, dem Präses der Freien Evangelischen Gemeinden in der Stiftskirche. Das ist dieser Peter Strauch, den wir von vielen der neueren Lieder auch kennen. Am Dienstag ist jetzt wieder im neuen Jahr die Bibelstunde. Wir haben lange Gedanken gemacht, was wir jetzt in den nächsten Monaten einmal durchnehmen sollten. Ich habe mich entschieden, prophetische Durchblicke für unsere Zeit heute. Wenn man ein Prophetenbuch nimmt, dann läuft das sich so manchmal ein bisschen tot. Manche können auch nur sporadisch kommen. Ich dachte, wir wollen immer wieder ganz gemischt eine aktuelle Sache aus dem Prophetenbuch herausgreifen, aus den Prophetenbüchern des Alten Testaments, die für unsere Zeit ganz besondere Wegweisung und Klarheit geben. Wir sind ja so froh, dass der Geist Gottes uns auch durchs prophetische Wort so viel sagt. Nicht, dass wir wunderfitzig ausrechnen können, welche Katastrophen vor uns liegen, sondern immer nur, um den Weg heute zu erhellen, um da das zu erkennen, was wir wissen müssen für unser Verhalten heute. Und darum ist das so wichtig mit dem prophetischen Wort. Und nun liegt auf Ihrem Platz ein Zettel zu dieser Einladung, zu dieser Multi-Dia-Schau mit über 600 Dias. Dass es ein Mitarbeiter aus unserer Mitte ist, das ist nur am Rand wichtig. Es geht nicht um Menschen, sondern es hat mich damals fasziniert, wo ich zum ersten Mal die Geschichte gehört habe, wie Gott heute junge Menschen herumholt, die aus einer Großstadt kommen und dann plötzlich irgendwo dort in der Schweiz beim Almöhi von jemandem, der nicht mal richtig Deutsch kann, zu Jesus geführt werden. Und das ist gewaltig. Und deshalb ist so ein Abend, wir haben ihn auf 18 Uhr gelegt, weil wir dachten, das ist dann für alle gut, für die, die am Abend noch was vorhaben und für die anderen, die vielleicht abends nicht mehr spät weggehen wollen. Mir wäre wichtig, dass Sie auch andere dazu einladen, nicht nur junge Leute. Es wird einfach ein Beispiel sein der Ermutigung, wie Gott heute Menschen, ich sage immer, herumholt. Immer lieber als bekehrt. Da haben so viele Zerrbilder von ihrer bewegten Lebensvergangenheit, vielleicht abschreckend. Wie Gott Menschen herumholt und neu prägt und neu programmiert. So, das wäre so die Neusprache, der Computer. Und dann, das ist dann hilfreich und praktisch. Sie können auch noch mehr mitnehmen, wenn Sie noch jemand einladen wollen. Und nun sollen Sie in der Freude zurückgehen an Ihren Platz, in der Freude, dass der Geist Gottes Ihnen das groß macht. Wir sind Gottes Kinder.
Und es kann uns niemand aus der Hand Jesu reißen. Nicht, weil wir vollkommen wären oder nicht, weil wir größer wären, sondern mit allen Mängeln und Fehlern gilt uns dies, dass der Geist Gottes wirkt. Auch da, wo man es gar nicht sehen kann. Man merkt es meist gar nicht. Gehen Sie unter diesem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.